10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einem Gast mit kommunalpolitischer Erfahrung, aber jetzt einer mindestens europaweit relevanten Aufgabe. Ich sage herzlich willkommen, Anna Di Bari.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Und die mindestens europaweite Aufgabe ist die Vorstandstätigkeit bei CI. Wenn jemand sagt, von CI habe ich noch nie was gehört, wie erklärt man CI in drei Sätzen?
In drei Sätzen auch gar nicht so einfach. Vielleicht kriegt man es aber gut hin. Genau, CI ist eine der zivilen Seenotrettungsorganisationen, die 2015 gegründet wurden, nachdem sich eben die Europäische Union auf dem Mittelmeer zurückgezogen hat und Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa geflohen sind, da zu Tausenden ertrunken haben. Und da haben sich eben Organisationen gegründet, die diesem Sterben was entgegensetzen wollten, das getan haben in den letzten 10 Jahren. Und trotzdem natürlich an vielen Stellen, und das tun wir auch weiterhin mit sehr viel Nachdruck, dafür sorgen, dass die Europäische Union und die Staaten da ihrer Verantwortung wieder nachkommen und diese Aufgabe übernehmen.
Im Moment, um mal vielleicht so ein bisschen mit der politischen Dimension einzusteigen, im Moment hat man das Gefühl, das Problem ist weg. Zumindest wenn man sich die Schlagzeilen in großen Medien anschaut. Es wird mal wieder nicht darüber gesprochen und nicht gesendet. Aber das Problem verschwindet ja nicht einfach. Wie müssen wir uns die Situation im Moment im Mittelmeer vorstellen?
Ja, und ich glaube noch ergänzend, also wir haben ja mal beides, zum einen, das merken wir auch, wie sehr dringt man eigentlich noch mit solchen Themen durch, das ist bei der zivilen Seenotrettung so, das ist in anderen menschenrechtlichen Fragen so, oder, und das sehen wir ja eben auch zunehmend, auch mit dem Amtsantritt der jetzigen Koalition, dann wird da eben auch Agenda gegen uns gemacht und damit versucht, die Schlagzeilen zu füllen. Aber nichtsdestotrotz, die Situation auf dem Mittelmeer, die verändert sich immer. Also da geht es darum, welche Routen werden genutzt, wie verändern sich Krisenherde, von wo legen Leute ab. Aber was man sagen muss, und wir gehen auch diese Woche wieder in den Einsatz, dass das Sterben auf dem Mittelmeer, die Überfahrten gehen weiter und es ist auch weiterhin kein Ende dessen in Sicht. Was wir aber zusätzlich eigentlich sehen, ist, dass südlich von Lampedusa wir inzwischen auch in einem ziemlich rechtsfreien Raum unterwegs sind, wo wir eben zusätzlichen Gefahren ausgesetzt sind, zum Beispiel durch die sogenannte libysche Küstenwache, die auf zivile Seenotrettungsschiffe, auf Geflüchtete schießt. Und all das passiert eben jeden Tag. Und die Dynamik, in der es sich verändert, die geht aber auch immer weiter. Und wir wissen gar nicht, was da die nächsten Sachen sind, die passieren werden.
Jetzt gibt es die zivile Seenotrettung ja, Sie haben es gerade gesagt, 10 Jahre. Ich habe eine Zahl gelesen, 175.000 gerettete Menschen. Warum ist zivile Seenotrettung überhaupt notwendig an der Stelle?
Ja, tatsächlich war es eben so, dass es eben bis zum Jahr 2015 eine europäische Mission gegeben hat, mit der auch Menschenleben gerettet wurden. Und dann aber eben auch europäische Staaten und es wurde eben auch viel aus Italien koordiniert, aber gesagt wurde, da müssen alle europäischen Staaten mitmachen. Und diesen Hilferufen, und das ist ja immer wieder auch Thema, wie läuft denn die Verteilung innerhalb von Europa, wurde eben nicht Folge geleistet und infolgedessen wurde es eben auch nicht fortgesetzt. Und es gibt eigentlich, also darüber streitet man sich auch immer, aber theoretisch ist es so, dass eben danach gesagt wurde, okay, wir kriegen diesen europäischen Konflikt da irgendwie nicht gelöst und dann macht das halt keiner. Und daraufhin hat man eben reagiert als zivile Organisation, damals sicherlich nicht, also ich war 2015 noch nicht dabei, aber sicherlich nicht mit dem Glaube, dass man das jetzt fortsetzen wird für ein Jahrzehnt oder länger. Also wir sind ja überhaupt nicht davor zu sagen, wir sind nicht mehr notwendig und wir können unsere Arbeit einstellen, sondern vielmehr überlegen wir, wie können wir auch Kapazitäten aufbauen. Und eben aus dieser Situation hat sich da eben auch eine zivile Flotte, so kann man das vielleicht ganz gut nennen, entwickelt mit verschiedenen Organisationen, die da unterwegs sind, mit einem zivilen MRCC, mit Alarmfonen, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie sozusagen in einer Bedrohungssituation auf dem Mittelmeer sind, mit Aufklärungsflugzeugen durch Organisationen, damit wir bessere Daten haben, wo auch Boote in Seenotrettungs- oder in Seenot sind und in der Gefahr sind. Und all das ist eben aber was, wo wir sagen, für genau diese Sachen, also die Koordinierung von Seenotfällen, da müssten die Seenotrettungsleitstellen, also zum Beispiel in Rom oder in Malta, eigentlich ihrer Verantwortung nachkommen, die es auch im internationalen Seerecht gibt, dann zu koordinieren. Also das ist ja zum Beispiel ein Seeraum, in dem auch Handelsschiffe daherfahren, die eigentlich auch nach internationalen Konventionen dazu angehalten wären, Menschen zu retten. Aber zum Beispiel durch Malta passiert sowas alles nicht mehr. Und das hat eben dazu geführt, dass wenn solche Sachen passieren und es aber niemanden gibt, der das anklagt, zum Beispiel auf europäischer Ebene, und es eher so schulterzuckend hingenommen wird, dass eben dann die nächsten Schritte gegangen werden und immer mehr eben auch nicht koordiniert wird, inzwischen sogar kriminalisiert wird, unsere Arbeit eingeschränkt wird. Und das ist eben das, wo man auf der einen Seite, wo wir immer wieder sagen, es gäbe diese Verantwortung der Europäischen Union, gleichzeitig wir aber sehen, was gerade faktisch passiert, ist das Gegenteil davon.
Jetzt gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, wenn es diese Seenotretter nicht gäbe, dann würden die Menschen sich gar nicht aufs Meer hinauswagen. Und diese Organisation, es gab ja auch schon festgesetzte Schiffe, es gab schon festgenommene Mitarbeitende von verschiedenen Organisationen, also tatsächlich auch rechtliche Maßnahmen. Was entgegnen Sie diesem Argument?
Ja, und das ist ja immer das Spannende, ehrlicherweise, wenn man jetzt über zum Beispiel die Festsetzung der Schiffe redet, über die Geldstrafen, die es gab, über Prozesse gegen Kapitäne. Was wir eigentlich sehen, es gibt noch eine Anzahl auch an Prozessen, die laufen, wo wir optimistisch sind. Wir haben aber bislang auch keinen dieser Prozesse verloren, sondern also dann auch in den Instanzen danach haben wir das gewonnen. Und ich glaube, das zeigt eben, wir sind diejenigen, die sich an Recht halten. Und es werden ja, also zum Beispiel die letzten Festsetzungen gehen alle auf das sogenannte Piantedosi-Dekret, also benannt nach dem italienischen Innenminister, zurück, was eigentlich dazu gemacht wurde, um zivile Seenotrettung zu kriminalisieren. Und trotzdem das von der italienischen Regierung verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist, sind es immer noch italienische Gerichte, die eigentlich uns Recht geben, die uns zum Beispiel auch bei der Frage Recht geben, dass wir mit, also folgend dem Non-Refoulement-Prinzip, Menschen nicht dahin bringen dürfen an einen Hafen, dann einen Ort, in dem ihr Leben gefährdet ist. Also, und das ist dann zum Beispiel Libyen. Und ich glaube, das zeigt eben an ganz vielen Stellen, dass diese Vorwürfe, die es in unsere Richtung immer wieder gibt, eigentlich nicht haltbar sind. Gilt genauso eben für diesen Vorwurf, dass ja Menschen fliehen würden, weil sie wissen, dass sie von uns gerettet werden. Und das ist natürlich Quatsch. Es gibt dazu Quellen, die das untersucht haben, die eben zu einem Ergebnis kommen, dass es nicht der Fall ist, dass Menschen sich, wenn die Fluchtrouten gefährlicher werden, nicht auf die Flucht begeben, sondern dass es eben gefährlicher wird, dass sie sich auf die Flucht begeben. Und ich glaube eben genau an den Stellen dringt man aber mit den Argumenten teilweise leider auch öffentlich gar nicht mehr durch. Und deswegen bin ich aber immer froh darüber, dass wir zumindest an dem Punkt sind, wo wir uns da natürlich in langwierigen Prozessen, in auch für uns als Seenotrettungsorganisation kein Feld, in dem wir uns, mit dem wir gerne unsere Ressourcen verwenden, da jetzt Gerichtsprozesse zu haben. Aber es sind eben alles Punkte, wo es sich bis jetzt auch gezeigt hat, da gibt es Recht und das Recht ist auf unserer Seite und eben auf der Seite von den Menschen, die diese gefährliche Flucht auch angehen.
Wenn man, wie Sie aus dem Ruhrgebiet kommt, liegt das Thema Seenotrettung jetzt nicht so direkt vor der aktivistischen Haustür. Wie ist es zu diesem Engagement und auch dann jetzt zu dieser Vorstandstätigkeit gekommen?
Ja, da müssen wir jetzt doch einen kleinen Ausflug zu meinem kommunalpolitischen Engagement machen. Wir hatten tatsächlich, oder Bochum ist auch, bevor ich im Stadtrat war, dem Bündnis sicherer Häfen beigetreten. Ja, in dieser Welle auch von der Frage, wie läuft denn die Verteilung von Geflüchteten in Europa? Und da gab es ja auch eben diese, und das darf man ja auch nicht vergessen, diese auch großen Bewegungen der Solidarität in Deutschland. Und verbunden damit waren eben verschiedene Forderungen, unter anderem auch die Übernahme der Patenschaft für ein ziviles Seenotrettungsschiff. Und dann hatten wir das in unserem Wahlprogramm und ich habe den Teil 2020 zwischen SPD und Grünen dann verhandelt für die Grünen und wollte das unbedingt im Koalitionsvertrag drin haben. Und war auch nicht so ein jubelschreiendes, ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall, aber irgendwie haben wir es durchgesetzt. Und dann war aber die Frage, wie setzen wir das denn jetzt faktisch um? Also das war irgendwie eins der Punkte, die so auf meiner Agenda standen. Also Ich habe viel im Bereich Arbeit mit Geflüchteten und so vorher gemacht, aber weniger spezifisch mit diesem Thema. Und dann wurde ich über einen Freund, der im Europäischen Parlament für das Thema verantwortlich ist, den ich gefragt habe, ey, wie macht man denn sowas? Hast du da eine Idee? An den Vorsitzenden von CI vermittelt und habe mit ihm mir so ein bisschen ein Modell überlegt, wie wir das jetzt eigentlich als Kommune machen können. Weil wir ja als Kommune ansonsten eben auch Sachen machen, die relativ unmittelbar oder gesetzlich unmittelbar mit dem zu tun haben, was auf dem Gebiet der Kommune liegt. Und da war eben die Frage, okay, wie kriegen wir denn oder wie stellen wir jetzt die Verbindung her zwischen dem, was auf dem Mittelmeer passiert, was irgendwie auch unsere Verantwortung ist als Menschen, die hier aufgewachsen sind, und dem, was wir als Kommune machen können. Und dann kam es eben zu diesem Modell, wo wir hier in Bochum in einer Kampagne über 30.000 Euro Spenden gesammelt haben, eben von Bochumerinnen und Bochumern, von Kirchen, ganz vielen Akteuren, die dabei waren. Und in dem Zuge und mit diesem Modell, ah ja, auch Kommunen können was tun und irgendwie dann doch als begeisterte Kommunalpolitikerin, bin ich damit sie im Austausch geblieben und habe da auch politisch auf anderen Ebenen viel gemacht. Und dann kam es irgendwann eben dazu, dass also die Frage kam, hast du nicht schon mal drüber nachgedacht, hier auch im Vorstand uns zu unterstützen zu den nächsten Wahlen? Und dann, wie das immer so ist, auch in ehrenamtlichen Positionen, dann habe ich mich irgendwann mit diesem Gedanken da angefreundet und dann eben auch für den Vorstand kandidiert Anfang vergangenen Jahres. Genau.
Aber was ist sozusagen die inhaltliche Triebfeder, die dahinter steht? Außer natürlich einem schon immer großen Engagement für Menschenrechte. Warum ist das genau, also bringt das sozusagen was zum Klingen, die Seenotrettung?
Für mich war das Thema Seenotrettung oder ist es auch immer noch, immer wieder, also eigentlich fasst es für mich alles zusammen, was hinter dem Engagement auch für geflüchtete Menschen oder für Gerechtigkeit steht. Weil ich mir immer denke, also es ist ja, wir müssen überhaupt nicht über irgendwelche technischen Fragen von Verteilung in Europa und so reden. Also das muss man natürlich alles faktisch tun. Aber um zu der Entscheidung oder zu der Haltung zu kommen, Menschen dürfen nicht ertrinken, ist meiner Meinung nach nicht besonders viel nötig, sondern das ist eigentlich total logisch für jeden. Also egal, in welchem Schwimmbad wir sind, an welchem See wir sind, das wird niemand in Frage stellen. Und deswegen war für mich immer klar, als Gesellschaft müssen wir uns eben auch daran messen lassen, ob das auch auf dem Mittelmeer gilt. Und ob wir auch da unsere moralischen Werte, von denen wir ja meinen, dass wir sie haben, vertreten und durchsetzen wollen. Und deswegen finde ich, wenn wir als Gesellschaft uns als solidarische Gesellschaft verstehen wollen, dann müssen wir das eben auch da tun. Und deswegen habe ich immer gesagt, dann möchte ich da dafür kämpfen, weil ich das nicht aufgeben will, dass ich glaube, dass eine Gesellschaft sowas kann.
Wer ist Adressat dieses Kampfes? Also das Schöne in der Politik ist ja, es gibt so viele unterschiedliche Ebenen. Jeder findet immer eine, an die er es irgendwie abschieben kann, die Verantwortung. Die Bundesregierung schiebt viel Verantwortung nach Brüssel ab.
Ja, und trotzdem dem Thema und da wird immer auf die eigene Nicht-Möglichkeit des Handelns referiert, ne?
Ja. Genau so läuft das, ja auch sonst gerne zwischen Bund und Ländern und so weiter. Gibt es trotzdem etwas, was nach Forderung von CI in Deutschland sich ändern müsste, um die Situation im Mittelmeer tatsächlich zu ändern?
Also ich würde aber auch nochmal das aufgreifen, weil ich auch glaube, wir haben ja gesehen und es ist ja egal, ob wir über Klimaschutz sprechen oder eben auch über Menschenrechte, wenn es gesellschaftlichen Rückhalt dafür gibt und eben diese Stimme laut ist, die eine solidarische Gesellschaft auch für das Thema fordert, dann hat man das ja auch in diesem Land gesehen. Dann ist eben anderes möglich als in dem Klima, in dem wir jetzt sind, indem man dann eben versucht, durch möglichst viel Härte da ganz restriktiv zu handeln. Das ist immer meine Grundüberzeugung, dass wir natürlich über einzelne Maßnahmen reden können, aber das eigentlich erstmal viel, viel wichtiger ist. Aber natürlich gibt es auch konkrete Forderungen, die wir haben. Das wohl konkreteste ist eigentlich, dass eben die Förderung durch das Auswärtige Amt, die es gegeben hat, jetzt mehrere Jahre wieder eingeführt wird. Die Bundesregierung jetzt hat es eben ausgesetzt. Das sind 2 Millionen. Im Vergleich zu einem Bundeshaushalt sind das vielleicht 0,0004%. Ich habe es mir irgendwann ausgerechnet. So, das heißt, das ist keine Konsolidierungsmaßnahme für einen Bundeshaushalt, sondern das ist politische Agenda, die man damit macht, weil man gleichzeitig sehr, sehr viel Geld zum Beispiel in Frontex steckt. Und Und für uns war es aber eben so vor allem auch so wichtig, weil ein auswärtiges Amt sich hinter uns gestellt hat und gesagt hat, wir finden das schon vernünftig, was die da machen. So, und das ist eben auch die Signalwirkung, die es immer nach Italien gegeben hat. Und darüber hinaus sind wir natürlich gerade, also ist unsere Erwartung auch an die Bundesregierung, an den Außenminister, auch ans Verkehrsministerium, weil wir ja eben sozusagen mit der Schifffahrt auch darunter fallen, dass sich auch gegenüber Italien als unser Flaggenstaat, also wir fahren mit einer deutschen Flagge am Schiff, dafür eingesetzt wird, dass wir nicht mit solchen Restriktionen in internationalen Gewässern ausgesetzt sind, sondern dass man uns unsere Arbeit da machen lässt und eben nicht versucht zu kriminalisieren. Und ich glaube, da kann man natürlich zu den Themen sichere Fluchtwege, ein europäisches Programm ganz viel anschließen und auch visionärer denken. Aber das wären schon mal auch zwei Dinge, die uns sehr unmittelbar helfen würden, wenn wir zum Beispiel wie diese Woche wieder in den Einsatz gehen.
Politische Agenda heißt eben, was Sie auch gerade sagten, möglichst Härte zeigen an allen möglichen Stellen. Dahinter steckt ja immer der Versuch, irgendwie die Menschen einzufangen, die Angst haben vor zu viel Migration. Was sagen wir Demokraten alle gemeinsam denen, die also irgendwie sich in dieser Angst vor Migration eingerichtet haben, manchmal auch sehr sehr wenig rational begründet? Gibt es da auch vielleicht durch die Erfahrung, die Sie in der Arbeit bei CI gemacht haben, gute Argumente?
Ja, ich finde, also ich würde auch da nochmal fast ein bisschen differenzieren zwischen eben diesem Punkt, also wir werden öffentlich immer so behandelt, dass ich immer glaube, okay, also wir können darüber sprechen, wie die Verteilung in Europa läuft und vieles weitere, aber erstmal sollten wir uns doch einig sein, dass die Menschen nicht ertrinken dürfen. So. Also und ich glaube, das ist immer nochmal das Vorgeschaltete, warum ich immer denke, also Seenotrettung hat da so eine auch Sonderrolle und das gilt natürlich auch für andere humanitäre Krisen. Ich glaube aber, und das ist vielleicht auch meine Überzeugung so, das haben wir zum Beispiel auch am Wochenende und an anderen Infoständen wieder erlebt, dass die Angst von ganz vielen Leuten eigentlich woanders sitzt. Und Migration ist dann immer so unfassbar einfach, weil man sie überall als einfache Lösung verkaufen kann. Also wenn es, und ich meine, wir sind ja jetzt hier im Ruhrgebiet, wo die ökonomische Situation für viele Personen ganz schwierig ist, wo die Angst vor einem Jobverlust da ist und vieles weitere, dass man dann immer meint, es ist so einfach und das wird eben gerade politisch so gespeist und so bedient, zu sagen, das sind die Menschen, die hier hinfliehen, die faul sind, die den Sozialstaat Geld kosten. Und dass es da einfach meistens meiner Erfahrung nach hilft, Leuten Rückfragen zu stellen. Also, aber wie wäre das anders, wenn diese Menschen nicht da wären? Wären die Probleme weg? Wie und auch positiv gefragt, wie soll denn es in Deutschland noch laufen bei einer demografischen Veränderung, die auch so riesig ist und die so viele Herausforderungen mit sich bringt. Und ich glaube, da haben wir es aber gesellschaftlich einfach verlernt, zu diesem Thema rational zu sprechen. Und da sage ich auch immer wieder, und das werden wir aber nicht ändern können, wenn nicht auch Parteien, die sich als Parteien der Mitte, auch der konservativen Mitte verstehen, da überdenken, wie sie darüber reden möchten. So, und das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Und dann immer wieder eben mit dem Versuch, und ich bin überzeugt, dass wir das nicht aufgeben dürfen, auch mit Leuten zu diskutieren, die da andere Meinungen zu haben und diese Räume gesellschaftlich zu finden, in denen man das tun kann.
Jetzt haben wir in diesem Jahr das im Grunde traurige Jubiläum, 10 Jahre zivile Seenotrettung. Was muss passieren, gesellschaftlich, politisch, damit wir 2035 dann nicht 20 Jahre zivile Seenotrettung feiern? Denn ich denke mal, CI ist auch so einer dieser Vereine, die sagen, wäre es, wenn es uns gar nicht gäbe. Was muss dafür passieren?
Ja, wir hatten jetzt zu 10 Jahren ziviler Seenotrettung, haben wir auch gesagt, 10 Jahre kein Grund zu feiern. Und natürlich, und das finde ich gehört aber auch dazu, muss man, also feiere ich in dem Sinne total viele Leute, die seit 10 Jahren oder auch kürzer ehrenamtlich an ganz vielen Stellen dafür so viel getan haben. Ne? Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Waage, die man irgendwie halten muss, was wir, glaube ich, gerne vergessen, auch in solchen Bereichen, in denen es um sehr, sehr schwierige Themen geht. Wenn ich versuche, mir vorzustellen, was passieren müsste, damit es uns in 10 Jahren nicht mehr gibt, dann sehe ich vor allem, und das hat damit zu tun, was ich gerade meinte, dass wir eine gesellschaftliche Mehrheit oder ein gesellschaftliches Bekenntnis dazu brauchen, dass wir solidarisch sind mit Menschen auf der Flucht und dieses Bündnis das von der Politik einfordert und eben Menschenrechte nicht sowas sind, was man irgendwie so, was so ein bisschen unbequem geworden ist, weil das hindert uns ja an Härte in der Migrationspolitik, das kostet uns ja außenpolitisch so viel Geld und so, sondern wo wir diese Menschenrechte wieder als was auch Wertvolles und als was sehr Positives ansehen. Und ich glaube, was dafür passieren muss, ist, dass sich auch zivilgesellschaftliche Bündnisse, die für verschiedene Sachen kämpfen in Deutschland, eben schaffen, zusammenzutun und da wieder ihre Formulierung auch oder ihre Forderungen an Politik zu formulieren und wieder laut zu sein, auch auf der Straße. Und was ich dann im Zweiten mir wünsche, ist, dass Deutschland und eben auch andere Mitgliedstaaten auf die Europäische Kommission, auch im Europaparlament, sich dafür einsetzen, dass es eben eine europäische Rettungsmission geben wird, in der man wieder mit Kapazitäten, die natürlich auch groß sein müssen, das wissen wir, Menschen auf dem Mittelmeer rettet und sie eben an einen sicheren Ort bringt. Und wir sehen halt gerade diesen Versuch, Migrationspolitik zu externalisieren, die Menschen eben an der Überfahrt zu hindern, in Afrika zu behalten. Und eigentlich gibt es eben auch, es gibt sogar italienische Rechtsprechung dazu, dass Libyen kein sicherer Ort gerade ist. Das heißt, dass wir eben eine Mission haben, die es ermöglicht, dass Menschen sicher nach Europa kommen. Ich glaube, dafür gibt es aber in Deutschland noch einiges zu tun und eben auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten.
Das sind ja extrem dicke Bretter, die es dazu bohren gilt. Wo nehmen Sie die Hoffnung für die nächsten 10 Jahre her? Gibt es auch so persönliche Erlebnisse, die Sie besonders berührt haben und antreiben?
Ja, und ich glaube deswegen, also politische Ereignisse, Erfolge sehen wir tatsächlich immer wieder. Also wir haben zum Beispiel gerade auch dieses Jahr in so einer Stimmung, in der wir jetzt sind, im Geburtsland von Markus Söder in Bayern, wo ja auch unser Verein herkommt, gerade wieder eine kommunale Patenschaft verabschiedet und eine Oberbürgermeisterin, die sich auch trotz Bedenken dahinter stellt und sagt, sie will das möglich machen und die 30.000, die da im Stadtrat verabschiedet wurden, an sie als Spenden. Und aus der Zivilgesellschaft wurden 50.000 Euro gesammelt. Und das zeigt ja, dass diese Solidarität dann irgendwo doch da ist und dass, wenn man das Thema aufmacht und darüber auch vor Ort in den Austausch kommt, ziemlich viel bewirken kann. Und wir sind eben gerade an verschiedenen Stellen in ganz Deutschland dran, das zu machen und werden es nicht aufgeben. Und ich glaube, der andere Teil, den ich immer wieder auch merke, so in dem Verhältnis von politisch aktiv sein und eben aktivistisch in so einer Organisation aktiv zu sein, ist, dass ich gerade ja angesprochen habe, diese Woche geht unser Team wieder auf Mission und wir haben dann natürlich unsere Gruppen und da werden gerade von den Vorbereitungen und den Trainings in Sizilien Bilder geschickt. Und ich glaube, das ist immer das Tolle, dass die Hoffnung auch dadurch bleibt, dass wir sehen, okay, die Arbeit, die geht weiter. Und da werden bei jeder Mission Menschenleben gerettet und wir kriegen die Infos von anderen Organisationen, die das eben auch tun. Und trotz all diesen Versuchen hat man es bis jetzt nicht geschafft, uns davon abzuhalten, das zu tun, weil wir eben das notwendig finden. Und ich glaube, das ist dann manchmal gar nicht so ein naives Hoffen auf eine bessere Zukunft, sondern ein aktives daran arbeiten und da Schritt für Schritt den Weg dahin gehen.
Was können unsere Hörerinnen und Hörer tun? Die Frage muss ja am Ende immer stehen, um diese Arbeit zu unterstützen. Weihnachten ist tolle Spendenzeit, das ist das eine. Mhm. Was können Sie noch tun?
Genau, das ist das eine und tatsächlich hilft natürlich Geld auch in solchen Zeiten, wo zum Beispiel mal eben auch bei uns 400.000 Euro, die wir bislang durch die vergangene Regierung bekommen haben, für unsere Arbeit wegfallen. Ich finde aber tatsächlich ich habe zwei Dinge, die mir vielleicht gerade noch wichtiger sind. Das eine ist, dass man in der Weihnachtszeit, und das ist ja immer, es gibt dann ja ganz viel Diskussion darum, welche politischen Diskussionen muss man eigentlich zu Hause in dem Umfeld, in dem man feiert und auch nicht feiert, eigentlich verbringen. Und ich glaube, es ist aber, auch wenn es manchmal unbequem ist, total wertvoll, diese Gespräche zu führen. Und auch wenn einem nicht jemand in dem Gespräch direkt sagt, boah, ich finde das total super und ja, ich bin ein großer Fan, ist das, glaube ich, manchmal das, wo man ja auch bei sich selbst weiß, manche Gedanken müssen einfach mal so ein bisschen mit einem bleiben und regen einen vielleicht doch einfach nochmal dazu an, da seine eigene Position zu überprüfen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass das weiter geschieht. Und ein zweiter Punkt ist, eben aktiv zu werden. Also es gibt ganz viele Lokalgruppen, ob das von der Seebrücke oder eben von CI sind, die sich zum Beispiel bei Konzerten dahinstellen und Infostände haben, bei sowas wie Stadtfesten, die Filme zeigen, die das nochmal auch mit sehr gewaltigen Bildern aufmachen, wie von Kein Land für Niemand, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist. Und ich glaube, da gibt es eben ganz, ganz viel, was man auch mit seiner eigenen Zeit dafür tun kann und damit auch Leute erreicht, die das bis jetzt noch nicht erreicht hat. Und das ist immer was, wo wir uns total drüber freuen, wenn das Leute für sich entscheiden.
Also aktiv werden, drüber sprechen oder spenden, das sind die Wege,
genau,
wie wir die Arbeit von CI unterstützen können. Herzlichen Dank für die Einblicke in die Arbeit. Ich glaube, wir wissen alle, dass diese Arbeit auch noch viele Jahre notwendig sein wird. Und alles Gute dafür, nicht nur persönlich, sondern natürlich auch für das gesamte Team, was dann jetzt wieder unterwegs ist. Anna Dibari, herzlichen Dank für die Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.